Dieser Podcast wird präsentiert von Finex. Und damit, moin moin, herzlich willkommen zum neuen ORN-Podcast. Und wie eben erwähnt, geht es heute mit Finex um ein sehr spannendes Thema, und zwar steuerrechtliche Fragen. Vor allem steuerrechtliche Fragen, wenn es um den internationalen Handel geht. Und ich habe dazu von Finex Nadja und Sarah hier. Hallo Nadja, hallo Sarah.
Hi.
Hi Christoph.
Und man muss dazu jetzt sagen, wir haben vor einigen Wochen schon mal ein Interview gemacht. Das gibt es als Video, und den Link dazu, den habt ihr hier unten in der Beschreibung. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und da haben wir schon die eine oder andere steuerrechtliche Frage uns angeschaut. Und da haben sich Nadja und Sarah auch schon mal vorgestellt. Aber wer das jetzt noch nicht gesehen hat, sollte das erstens nachholen. Und zweitens nochmal an euch die Bitte, stellt euch doch nochmal kurz vor, erzählt, was ihr bei Finex macht.
Okay, dann starte ich einfach mal kurz. Also ich bin Nadja, ich bin Steuerberaterin und leite mit dem Sarah zusammen Finex. Das ist die Branchenspezialisierung für E-Commerce bei der ETL-Gruppe, also spezialisierte Steuerberatung für E-Commercer und Online-Händler und so weiter. Und ich komme ganz klassisch aus der Steuerberatung Wirtschaftsprüfung und war dann auch eine Zeit lang bei einem Online-Händler selbst beschäftigt und habe mich da um alle Steuerthemen gekümmert.
Ja, und ich bin der Sarah Wann, einfach Sarah genannt. Ich bin kein Steuerberater, leite mit Nadja zusammen, wie gesagt, die Marke Finex unter der Dachfirma ETL-Gruppe, also die spezialisierte Steuerberatung für E-Commerce und Online-Händlerinnen. Und genau, also mein Background ist ursprünglich der stationäre Handel. Ich habe angefangen im Einzelhandel. Damals haben wir sogar die ersten Versuche gestartet im Onlinehandel. Da haben wir noch Boxershorts verkauft, versucht auf jeden Fall zu verkaufen online, als noch Amazon Bücher verkauft hat. Und dann bin ich über ein paar Umwege durch die Startup-Welt, bin ich dann letztendlich an den Vorstand gekommen, beziehungsweise mit dem Vorstand in Kontakt getreten mit der ETL-Gruppe und kam dann, wie gesagt, zur ETL-Gruppe. Und ja, bin glücklich da dabei zu sein mit Finex, leite auch parallel noch das mal Online-Marketing, genau. Und spannend auf jeden Fall. Und ich freue mich, hier zu sein.
Die Sache mit den Boxershorts höre ich ja immer wieder gerne.
Das ist auch meine Lieblingsgeschichte.
Ich finde es auch sehr interessant, dass Sarah jedes Mal am Anfang dazu erwähnt, dass er kein Steuerberater ist.
Ja, aber ist egal. Wichtig.
Scheint ihm wichtig zu sein.
Ist sehr wichtig, ist sehr wichtig. Weil lustigerweise kam das schon immer vor, öfter mal vor, auch wenn wir auf irgendwelchen Veranstaltungen sind und die kriegen das dann mit. Und teilweise gibt es ja ein paar Leute, die schon Finex oder ETL-Gruppe und so gehört haben. Und dann, wenn sie dann vor mir stehen, dann direkt loslegen mit Fachbegriffen und Fachthemen, die sehr spezifisch sind, wo ich dann direkt abbremsen muss und sagen muss, hey, Entschuldigung Leute, aber kein Steuerberater.
Ich hole mal Nadja.
Ja, genau.
Okay, heute wollen wir über steuerrechtliche Fragen reden, die sich speziell auf den internationalen Handel beziehen. Und ich will da erstmal, also vor allem auf den EU-Handel auch. Und ich möchte da erstmal quasi mit einer kleinen Geschichtsstunde anfangen, weil mit der EU ist ja alles ein bisschen zusammengewachsen und es gibt Gesetzespakete, die haben alles ein bisschen angeglichen. Würdet ihr denn sagen, dass es heute schwieriger als vor 20 Jahren zum Beispiel ist, als Online-Händler ins EU-Ausland zu handeln? Oder ist es eher tatsächlich leichter geworden, so wie es ja gedacht wäre?
Also ich würde es differenzieren. Auf der einen Seite würde ich sagen, dass man vor 20 Jahren gar nicht darüber nachgedacht hat, ins Ausland zu verkaufen. Also grundsätzlich macht man ja erstmal probiert, als Online-Händler oder Händlerin im Inland überhaupt irgendwas los, beziehungsweise irgendwas zu positionieren im Internet, es zu verkaufen. Leute kannten sich noch nicht mit Google AdWords aus, mit SEO, SEA, das sind ja alles Begriffe, die heute alltäglich sind. Und daher, glaube ich, gab es relativ einfache Möglichkeiten, was zu machen und sich auszuprobieren. Und auf der technischen Seite hinweg würde ich sagen, dass es innerhalb dieser 20 Jahre einfacher geworden ist, Online-Händler zu werden. Es gibt diverse Tools, es gibt diverse Marktplätze, wo man sich anbinden lassen kann und seine Produkte dann letztendlich auch Deutschland als auch EU-weit zu verkaufen. Dazu, wie gesagt, bei Amazon sind es teilweise ein paar Klicks und dann sind deine Sachen schon irgendwie in anderen Ländern positioniert. Aber was man vielleicht sagen kann, ist, dass natürlich auch damals Korrigiere mich, Nadja, aber damals, wie gesagt, der rechtliche, steuerrechtliche Rahmen noch gar nicht so weit ausgeführt ist oder war, wie er heute ist. Das ist vielleicht etwas komplizierter geworden. Also deswegen meine ich differenziert. Ne? Auf der einen Seite, als Online-Händler was zu tun, wurde vielleicht etwas vereinfacht. Also man kann relativ schnell einsteigen in den Online-Handel, aber andersrum ist es vielleicht steuerrechtlich als auch rechtlich etwas komplizierter geworden, weil man sich immer mehr also beziehungsweise rechtlich ein bisschen mehr angepasst hat und letztendlich auch neue Regeln angesetzt hat und etc.
Da anschließend an dich gleich, Nadja, die Frage letztlich. Also
Ja.
sind die steuerrechtlichen Rahmenbedingungen, sind die komplexer geworden oder ist es eher offener geworden?
Also ich habe das Gefühl, es geht von einer Komplexität in die andere Komplexität.
Das hört man nicht gern.
Das hört man nicht gerne. Ja, aber es ist, ich bin ja ehrlich, ne? Es ist so, es ist, betrifft die EU und man möchte ja, also Onlinehandel bezieht sich ja in der Regel sehr häufig auf Umsatzsteuer, deswegen gehe ich da mal ein bisschen drauf ein. Und die soll ja innerhalb der EU harmonisiert werden. Das heißt, dass man eben in jedem EU-Staat ähnliche Regelungen hat oder dieselben Regelungen sogar. Und das ist halt ein Prozess, ne? Also das entwickelt sich und das hat sich auch schon gut entwickelt. Aber die EU hinkt immer so ein bisschen hinterher, was die Realität betrifft. Und deswegen, jetzt haben wir ja das Ausverfahren. Das ist tatsächlich eine Erleichterung, auf jeden Fall, ne? Man muss sich nach Überschreiten der Lieferschwelle nicht mehr in jedem Land registrieren. Aber was dort eben auch nicht abgebildet ist, sind zum Beispiel die Marktplatzgeschichten oder wenn man eben Lager in anderen Ländern hat. Das hat die EU irgendwie, ja, hatten die wohl nicht auf dem Schirm, ne? Also deswegen sage ich, es hängt immer so ein bisschen hinterher, aber die Bemühungen, es zu vereinfachen, sind auf jeden Fall da und ich glaube, die eine oder andere Regelung ist auch einfacher geworden.
Du hast jetzt schon mit OSS oder OSS-Verfahren und Lagerländern hast du schon zwei Punkte angesprochen, über die wir dann noch sprechen wollen. Aber fangen wir doch mal am sehr allgemeinen Anfang an. Was muss ich denn als Händler oder Händlerin unternehmen, wenn ich anfangen will, auch in andere EU-Länder zu handeln? Das ist so eine schön allgemeine Frage.
Ich glaube, das hatten wir, glaube ich, im letzten Meeting auch schon kurz erwähnt. Der einfachste Satz, der erste Satz ist, bitte dem Steuerberater oder der Steuerberaterin Bescheid geben. Ja. Genau, und dann kommt es eben darauf an, wie man in die anderen Länder handelt. Hat man in den Ländern ein Lager, dann ist man letztendlich verpflichtet, sich dort steuerlich zu registrieren. Genau, und so, das sind so Themen, die letztendlich am wichtigsten auf jeden Fall sind. Also die Umsatzsteuer ist ein wichtiges Thema, ganz besonders, wie gesagt, wegen Lagern in anderen Ländern oder Lagerländer. Und aber grundsätzlich würde ich immer empfehlen, erstmal auf den Steuerberater zuzugehen und der sollte definitiv wissen, was zu machen ist und sollte dann letztendlich auch, sag ich mal, freundlich beraten, was am besten, was am Ende auch auf jeden Fall sinnvoll wäre für den Onlinehändler oder Onlinehändlerin.
Genau, also es kommt immer so ein bisschen auch das Setup an, ne? Also was ist das Ziel? Wir hatten ja vorhin die Frage, was war vor 20 Jahren? Also da war zum Beispiel, vielleicht nicht vor 20, aber vor 5 oder 10 Jahren war es so, dass man mit Amazon zum Beispiel in die EU geliefert hat, ohne dass man das bewusst ausgewählt hat, ne? Und das hat natürlich steuerliche Konsequenzen gehabt, die dann die Online-Händler gar nicht gemerkt haben. Das ist dann Jahre später aufgeploppt. Und wir haben heute auch noch immer noch Anfragen, wo Jahre aufgearbeitet werden müssen, wo eben genau das passiert ist. Und deswegen ist es immer wichtig, aus Steuersicht, ob das jetzt Online-Händler ist oder nicht, immer geplant an Dinge zu gehen und geplant zu überlegen, in welche Länder möchte ich verkaufen. Dann, wenn ich mich dazu entschieden habe, welche Länder es sind, dann mich bitte darüber informieren, was sind da vielleicht für besondere Pflichten in diesem Land. Na, es geht ja nicht immer nur um die steuerliche Registrierung, sondern es geht auch um die Steuersätze für die Produkte in dem jeweiligen Land und solche Geschichten oder rechtliche Dinge, Produktrecht, was weiß ich, was es da alles gibt, Markenrecht und so weiter. Also immer planen und sich die notwendigen Informationen vorher einholen, ob beim Steuerberater, Rechtsanwalt, Industrie- und Handelskammer, wo auch immer es Infos gibt und dann eben geplant so eine Geschichte angehen. Das finde ich immer wichtig.
Ich kann mich auf jeden Fall auch erinnern, als noch also Amazon angefangen hat, diese Länder das zu öffnen, da waren die einfach defaultmäßig angehakt und da war immer so,
Genau.
wurde angepriesen, du hast eine E-Mail bekommen, du hast damals sogar noch Post von Amazon bekommen, by the way, als Online-Händler. Da hast du eine Briefpost bekommen, da steht dann drin, Millionen von Kunden warten auf dich da und da. Ja, ich kann mich ja ganz gut erinnern. Und dann wirst du natürlich total angefixt als Online-Händler und denkst so, klar, die warten ja alle auf mich und auf meine Produkte. Dann lassen wir es einfach angetickt. Und dann, wie gesagt, wie Nadja gerade gesagt hat, Jahre später kam es dann auf, ja, ein paar Umsatzgrenzen wurden überschritten und dann kamen Fragen auf und dann gab es dann natürlich auch viel Arbeit für viele Steuerberater.
Aber sind denn da die Grenzen heutzutage immer noch so unterschiedlich, die Umsatzgrenzen, also auch innerhalb der EU? Also ohne, dass wir jetzt jedes Land einzeln durchgehen, aber.
Du meinst die Lieferschwellen?
Ja, zum Beispiel.
Genau, das hat sich ja geändert. Also das war tatsächlich ein bisschen komplizierter vor dieser großen Umsatzsteuerrechtsänderung der EU zum 1.7. letzten Jahres. Da hatte tatsächlich jedes Land eine eigene Lieferschwelle, jedes EU-Land. Das lag in der Regel bei 35.000 Euro. Manche Länder hatten das bei 100.000 Euro. Man hat da so eine Wahl gehabt, ne, vom EU-Recht her. Und das ist klar, da musste man praktisch für jedes Land prüfen, wann man diese Schwellen überschritten hat. Oder man hat darauf verzichtet. Das ging natürlich auch. Aber das war ein großer administrativer Aufwand. Also ich habe das selbst durchgemacht, als ich beim Online-Händler gearbeitet habe. Und wir dann in verschiedene Länder ausgerollt haben, die Online-Shops, haben wir für jedes Land geprüft, ne, mit welchem Euro, mit welcher Lieferung wir über die Schwelle getreten sind. Und das ist mit Einführung des One-Stop-Shop-Verfahrens hat sich das geändert. Das hat man nicht. Man hat jetzt nur noch eine zentrale Lieferschwelle, die ist relativ niedrig, 10.000 Euro. Und das bezieht aber alle Länder mit ein.
Genau, da bleiben wir mal bei dem Thema. Also OSS beziehungsweise One-Stop-Shop. Das kann und wird wahrscheinlich bei den meisten so oder so wichtig, wenn es ums EU-Ausland geht. Was genau heißt das denn? Und was hat das für steuerliche Auswirkungen? Weil ich zum Beispiel, gut, ich bin jetzt kein Händler und ich bin sicher kein Steuerrechtsprofi und ich habe den Begriff OSS schon mal gehört, aber so
Ja.
richtig was damit anfangen kann ich eigentlich nicht.
Genau, also es bezieht sich auf diese Lieferschwellen, ne? Was passiert denn, wenn ich diese Lieferschwellen reiße? Das hatte damals wie heute eigentlich die Konsequenz, dass man sich als Online-Händler in dem Land, in dem man damals die Lieferschwelle überschritten hat, oder jetzt neu, wenn man die komplett überschritten hat, in allen Ländern, die man verkauft, steuerlich registrieren muss. Das heißt, man hat nach Österreich verkauft, mehr als 35.000 Euro damals. Okay, und dann muss man sich dort steuerlich registrieren. Das heißt, man muss sich da anmelden als Unternehmer, bekommt dort eine Umsatzsteuer-ID-Nummer zugewiesen, eine österreichische, und muss dort Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben. Und das musst du dir halt vorstellen, dass in jedem Land, wo du damals die Lieferschwelle überschritten hast, oder jetzt, wenn du 10.000 Euro überschreitest, dann musst du dich per se in allen Ländern der EU registrieren, in die du lieferst. Und das hat ja einen hohen administrativen Aufwand und den wollte man einfach reduzieren. Und es gab damals schon den Mini-One-Stop-Shop für elektronische Dienstleistungen zum Beispiel oder elektronische Leistungen. Und da hat man schon seit 2015 so ein bisschen probiert, wie das funktioniert, wenn man an einer zentralen Stelle eine Meldung macht für diverse Länder. Und dieses System hat man praktisch erweitert für die sogenannten Fernverkäufer, also für die Lieferungen in andere EU-Länder. Und das ist der One-Stop-Shop. Das heißt, an einer Stelle zentral soll der Online-Händler seine Lieferungen melden. Also in Deutschland ist das Bundeszentralamt für Steuern. Er meldet sich dort an für dieses One-Stop-Shop-Verfahren und macht dort eine zentrale Meldung für die Verkäufe nach Italien, für die Verkäufe nach Frankreich, für die Verkäufe nach Belgien, wohin auch immer. Und überweist auch die Umsatzsteuer für alle diese Länder nur an einer zentralen Stelle. Und das Bundeszentralamt für Steuern verteilt das praktisch an alle Länder, die Meldung wie auch das Geld. Und das gibt es in jedem Land eine zentrale Stelle.
Das gilt aber nur fürs EU-Ausland.
Gilt nur für das EU-Ausland im ersten Schritt. Ja.
Okay. Und du hast jetzt oft gesagt, das soll das alles verbessern und vereinfachen. Funktioniert es denn auch nach deiner Erfahrung?
Ja, es hat natürlich so ein bisschen geruckelt. Also, wie das immer so ist in der EU, hängen halt einfach viele Länder dran und es war so ein bisschen, stand ein bisschen in den Sternen im letzten Jahr, so im zweiten Quartal war noch niemand sicher, ob das tatsächlich was wird, denn es konnte nur live gehen, wenn alle Länder praktisch diese technische Umsetzung auch hingebekommen haben. Ja, also die müssen natürlich, Bundeszentralamt für Steuern muss da irgendwie eine Software schaffen und diese ganze Thematik auch technisch IT-mäßig abbilden, ne? Diese Meldung, auch das Weiterleiten und so weiter. Und das war ganz spannend tatsächlich, ob das klappt. Es hat geklappt. Es ist hier live gegangen zum 1.7. Und es gab natürlich die ein oder anderen Baustellen. Das war auch klar. Also manche Meldungen konnte, also man konnte am Anfang noch nicht eine Datei hochladen zum Melden, sondern musste alles manuell eingeben. Dann war es so, dann klappte das auch nicht mit dem Weiterleiten der Informationen. Das heißt, so zum Ende des Jahres gab es häufig Briefe, haben die Online-Händler Briefe bekommen von zum Beispiel dem polnischen Finanzamt oder französischen Finanzamt, wo die dann gesagt haben, ja, ihr müsst aber die Meldung abgeben, was ist denn da passiert? Dabei hat der Online-Händler eben diese Meldung über das OSS-Verfahren gemacht. Da ist also die Kommunikation zwischen den Ländern eben auch noch so ein bisschen ruckelig. Also das sind alles so ein bisschen Kinderkrankheiten. Aber grundsätzlich, wenn ein Online-Händler, ein deutscher Online-Händler, gehen wir jetzt von dem Beispiel aus, nur ein Lager in Deutschland hat, dann macht dieses OSS-Verfahren total viel Sinn und funktioniert auch gut. Ist auf jeden Fall eine Erleichterung.
Du hast Lager gesagt, damit kommen wir nämlich zum Thema EU-Lagerland. Sarah, das hattest du schon im kleinen TikTok, was ihr gemacht habt, hast du das schon mal angesprochen, das Thema EU-Lagerland. Was heißt das und was bedeutet das steuerrechtlich? Also letztlich genau die gleiche Frage wie beim OSS-Shop.
Ja, also genau, hatte ich ja kurz mal angesagt, dass letztendlich, also was heißt EU-Lagerland? Du hast Lager in anderen EU-Ländern. Ne? Das ist auch möglich, wenn du als Amazon-Händler über Amazon FBA arbeitest. Dann gibt es auch gewisse Lagerländer, wo dann das Lager von Amazon betrieben wird. Das FBA Fulfillment bei Amazon. Und so grundsätzlich ist es eben so, dass du, sobald du ein Lager in einem anderen EU-Land hast, bist du dazu verpflichtet, sich steuerlich dort zu registrieren. Und das ist am Anfang, wo man damit angefangen hat, auf jeden Fall vielen nicht bewusst gewesen. Das kann ich mich noch erinnern. Da ist Panik ausgebrochen, als der Erste um die Ecke kam und gesagt hat, mein Steuerberater hat gesagt, ich soll mich da jetzt steuerlich registrieren. Und alle so, oh, was, ehrlich und so. Und genau, das ist super wichtig. Also das ist der erste Punkt. Und wo man sollte, das jetzt mal nicht aus steuerlicher Sicht, weil dazu kann Nadja auf jeden Fall mehr sagen, aber grundsätzlich sollte man strategisch vorgehen und gucken, inwieweit welches Lager in welchem Land oder beziehungsweise welches Lagerland für sein Produkt beziehungsweise für seinen Verkauf nützlich ist und dabei auch ganz bewusst datentechnisch arbeiten, um zu schauen aus der Vergangenheit, wie denn die Wege des Verkaufs sind. Würde ich immer vorschlagen, auf jeden Fall. Nadja.
Genau. Also Lagerland, ja, das ist, da klingeln immer sofort Ost und Lagerland und da irgendwas funktioniert da nicht. Das ist das, was ich vorhin schon bei der ersten Frage gesagt habe. Die EU hängt immer ein bisschen hinterher. Wahrscheinlich kauft da auch keiner bei Amazon da, die da in der EU sind, weiß ich auch nicht. Ne? Aber wie auch immer, auf jeden Fall ist die Thematik, wenn man Lager in anderen EU-Ländern nutzt und von dort aus Lieferungen gemacht werden, das wird halt nicht übers OSS-Verfahren abgebildet. Also da gibt es auch keine Spalte, wo man dazu was eintragen kann, nichts dergleichen. Das heißt, man muss als Online-Händler dann parallel fahren. Auf der einen Seite muss man alle Fernverkäufe, Fernverkauf heißt, es sind immer zwei EU-Länder beteiligt bei der Lieferung, die meldet man über das OSS-Verfahren. Und dann muss man sich, wenn man ein Lager zum Beispiel in Polen benutzt, man muss sich in Polen steuerlich registrieren. Und dort muss man dann Umsatzsteuervoranmeldungen machen und dort muss man melden, zum Beispiel das sogenannte innergemeinschaftliche Verbringen der Ware vom Amazon-Lager in Deutschland in das Amazon-Lager nach Polen. Ja, das muss man melden. Und dann muss man dort auch melden, wenn man an den polnischen Endkunden aus dem polnischen Lager liefert. Das geht auch nicht über Ost, weil nämlich kein zweites EU-Land beteiligt ist. Also man hat so zwei Compliance-Stränge, die man so ein bisschen verfolgen muss. Und das macht es ein bisschen komplizierter.
Vielleicht. Also um das heißt quasi, ich bin Händler und verkaufe aus Deutschland und habe mein Lager in Deutschland, dann ist OSS. Und wenn ich aber auch ein Lager in Polen oder in Frankreich habt, dann geht OSS nicht.
Doch, dann geht OSS auch, aber zusätzlich noch das andere.
Ach so, ja, okay. Aber da kriege ich doch schon wieder schlechte Laune. Das kann mir doch keiner erzählen, dass es nicht möglich ist, ein Verfahren auf die Beine zu stellen, was das vereint.
Ja, was soll ich sagen?
Ist auf jeden Fall noch ein
es
Weg
gibt
dahin.
Es noch nicht. Aber bestimmt kommt das irgendwann. Ich bin ein guter Dinge.
Also ich gehe auch, also ich glaube, das ist denen schon sehr bewusst und ich glaube, die müssen da auf jeden Fall noch einige Schritte nachlegen, um es noch einfacher zu machen. Und beziehungsweise das OSS-Verfahren so weit zu haben, dass es einen ganzheitlichen Sinn hat.
Beim Lager sind wir ja letztlich auch beim Thema Logistik und da geht es viel um Fulfillment und um Dropshipping, gerade wenn es ins Ausland geht. Was muss ich hier steuerlich beachten?
Ja, also Fulfillment ist einfach Logistiklager, ne? Das haben wir jetzt, glaube ich, schon viele Sachen dazu gesagt. Also geht es immer um Lagerstätten, wo die sind, wo die sich befinden. Dropshipping ist auch so ein Thema, was auftaucht im E-Commerce. Eigentlich heißt das umsatzsteuerrechtlich nicht anders als Reingeschäft. Das heißt, wenn ich jetzt Online-Händler bin, dann bestellt der Kunde bei mir. Ich habe aber gar kein Lager, weil ich spare mir die Kosten. Und ich bestelle mit dem Eingang der Bestellung, bestelle ich bei meinem Lieferanten und der liefert direkt an den Endkunden. Das heißt, ich spare mir das Lager, die Logistik und lasse meinen Lieferanten einfach die Logistik machen, ne, und zahle ihm was dafür. Das heißt eigentlich Dropshipping im ursprünglichen Sinne. Und wenn dann aber ein Drittland dazukommt, dann hat man unter Umständen eben die Thematik, wer führt die Ware in die EU ein? Also das ist Zoll, ist da einfach ein Thema, ja. Wer meldet an? Es ist jetzt so, dass der One-Stop-Shop auch für Importgeschichten geöffnet wurde. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein chinesischer Lieferant an den Endkunden in Deutschland liefert, dann könnte er sich auch für den One-Stop-Shop für das Verfahren registrieren und den auch benutzen. Und da hängen dann auch so ein paar Vorteile daran. Also man versucht einfach so ein bisschen wie soll ich das jetzt nett formulieren. Also ich will keinem chinesischen Lieferanten was unterstellen, aber häufig ist das so, dass wenn Drittländerlieferanten liefern, dann melden die sich nicht immer an und führen nicht immer die Steuern ab. Und das versucht man eben so ein bisschen mit dieser ganzen Regelung um den One-Stop-Shop und Import-One-Stop-Shop, die so ein bisschen greifbar zu machen oder auch den Marktplatz. Also das ist einfach so dieses Steueraufkommen zu sichern. Aber das geht jetzt auch ganz schön weit.
Ja, ich glaube auch, du musst dich da nicht entschuldigen, weil ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis, dass Drittländer sehr viele Steuer vielleicht nicht abgeleistet haben. Also das kann mir keiner erzählen, der in der Szene länger unterwegs ist, das nicht zu wissen, was da einiges schief lief, damit man das jetzt so aufbaut.
Okay. Ihr seid mir gerade viel zu bescheiden, weil im Vorgespräch hatten wir noch darüber gesprochen, was ihr eventuell noch einbauen wollt. Und dieser Podcast ist doch heute präsentiert von Finex. Und ich habe mir jetzt gedacht, da können wir jetzt einfach mal einen kurzen Teaser für die Nexus machen. Denn ihr seid natürlich bei der Nexus dabei als großer Sponsor, wo wir uns auch sehr drüber freuen. Und ihr kommt aber nicht alleine, richtig?
Richtig.
Genau, richtig. Wir sind sozusagen Sponsor von Nexus, also wir sind auch super glücklich dabei zu sein als Sponsor und haben auch, werden eine Panel-Diskussion auf der Logistik-Camp-Bühne machen und werden dort über das Thema Nachhaltigkeit in der Logistik sprechen mit diversen GästInnen. Und unter anderem werden wir eine Firma dabei haben, die heißt Drop. Die wird dabei sein, die ist dafür zuständig, nachhaltig Fast Logistik zu machen. Heißt, Online-Händler, Händlerinnen, die letztendlich nicht über Amazon verkaufen, sondern über einen eigenen Online-Shop, haben die Möglichkeit, über ein Widget, den sie dann einbauen im Online-Shop, über Drop ihre Sachen zu versenden. Heißt, und Drop hat dafür in den Großstädten Lager und arbeitet auch sehr datenbasiert und arbeiten dann mit Lastenfahrrädern angetrieben, elektronische Lastenfahrräder angetrieben und innerhalb von 3 Stunden wird das Produkt letztendlich dem Endkunden geliefert. Und das ist zum Beispiel eine Art der neuen Logistik in Großstädten in Deutschland jedenfalls. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die noch viel, viel größer wachsen. Die sind jetzt auch gerade, ich glaube, gerade noch in der Series A wieder. Aber ist auf jeden Fall nachgefragt und es gibt ähnliche Beispiele. Bitte?
Finanzierungsrunde meinte.
Ja, Finanzierungsrunde, ja, genau. Und grundsätzlich gibt es ähnliche Konzepte in China und Indien. Es ist jetzt nicht die kompletteste, neueste Erfindung, aber in Europa hat man es einfach irgendwie nicht aufgegriffen. Und der Nikolas hat es aufgegriffen auf jeden Fall, der Geschäftsführer und hat das Startup gegründet und auch während der Pandemie gegründet und hat es ganz gut aufgebaut und es wächst und wächst und gedeiht und die werden dabei sein und auch andere Herrschaften. Ich möchte jetzt noch nicht zu viel verraten, aber dazu werden wir auf jeden Fall zeitnah noch über euch, also auch über uns in den sozialen Medien auf jeden Fall noch präsentieren, wer alles dabei sein wird und es wird eine sehr, sehr interessante Diskussionsrunde. Es werden wahrscheinlich auch diverse verschiedene Meinungen herrschen, heißt, jeder kann ja seine Meinung haben und die sollte dort eben auch, wird dann professionell kommuniziert und ich bin glücklich, dass wir das mal machen, weil wir auf jeden Fall auch das Thema Nachhaltigkeit mitnehmen wollten und es ein Top-Thema ist, ganz besonders auch in der Logistik, wie gesagt, und auch ganz besonders für alle Online-Händler und Händlerinnen, was sich da noch verändern wird.
Nexus wird sich lohnen dieses Jahr. Nicht nur deswegen, sondern auch, weil wir endlich wieder vor Ort den ganzen Krempel machen können. Es war ja nur lange genug alles digital oder Hybrid, wobei Hybrid machen wir auch, aber man kann endlich mal wieder Menschen sehen auf einer großen Messe. Das ist schon was
wir
Schönes.
Wir werden auch, bei der Nexus werden wir auch auf der Hauptbühne nochmal sein mit einer Keynote Speech und da werden wir einen Steuerberater oder eine Steuerberaterin aus unserem Kreise mit dabei haben, die auch Rede und Antwort stehen wird. Oder er. Wir wissen es noch nicht.
Mal sehen. Seid gespannt. Wir sind gespannt. Wir sind aber noch nicht durch. Wir wollen noch ein bisschen über Steuern und EU-Ausland sprechen. Und die nächste Frage, die müssen wir mal ein bisschen aufdröseln, weil die verstehe auch ich nur zur Hälfte. Ich fange mal mit der Frage an. Was bringt die von der EU beschlossene Aktualisierung des Verzeichnisses der Gegenstände und Dienstleistungen, auf die ermäßigte Mehrwertsteuersätze angewendet werden können für Online-Händler und ab wann gilt das? Habt ihr das verstanden?
Das ist wirklich eine komplizierte Frage. Ich musste auch erstmal die mir auseinandernehmen. Also vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund.
Das ist schon mal gut.
Ja, ne? Denke ich auch. Ich fange immer beim Urschleim an, aber dann kann man es vielleicht auch besser verstehen.
Ja.
Es basiert mal wieder auf EU-Regelungen, ne? Das ist eben so in so einer großen Gemeinschaft. Und es gibt halt verschiedene Mehrwertsteuersätze. Es gibt einmal den normalen Steuersatz, der ist mindestens 15%, ne? Und danach können die Länder das selber festlegen. Wir haben ja 19 in Deutschland, es gibt Länder, die haben 21 und so weiter. Und dann gibt es die Möglichkeit der reduzierten Steuersätze und da muss der mindestens 5% sein. Und kann dann eben auch so nach oben angepasst werden. Ja, und mit den ganzen EU-Regelungen, die eben mit diesem Mehrwertsteuerpaket, das neu verabschiedet wurde, mussten eben auch oder wurden in 2018, hat die EU gesagt, na, da müssen wir auch irgendwie mal die Mehrwertsteuersätze anpassen oder Möglichkeiten geben, dass die vielleicht auch mal auf null reduziert werden für bestimmte Gegenstände und so weiter. Und das wurde eben gemacht letztes Jahr auch. Gerade auch im Hinblick auf die Corona-Pandemie. Das heißt, es gab dann, wurde die Möglichkeit geschaffen, dass die Länder eben auf vielleicht so medizinische Produkte, solche Themen, die eben wichtig waren zur Versorgung, wurde eben die Möglichkeit gegeben, dass man da einen reduzierten Steuersatz verwenden konnte. Und das steckt eigentlich dahinter. Das klingt irgendwie nach mehr, aber mehr ist es eigentlich nicht.
Okay, aber ist das jetzt gut oder schlecht?
Ja, also ich meine, für einen Unternehmer ist die Mehrwertsteuer ein durchlaufender Posten. Hm. Ja, er kriegt die Eingangsrechnung und zieht sich als Vorsteuer und wenn er es verkauft, führt er die Umsatzsteuer ab. In Summe ist es eigentlich null. Von daher müssen die Online-Händler prüfen, je nachdem, was sie verkaufen. Ne? Wenn sie jetzt medizinische Geräte vielleicht online verkaufen, kann ja durchaus vorkommen, dass es vielleicht ne, B2B auch ist. Da muss man eben gucken, dass man jetzt mitbekommt, dass eben diese Produkte vielleicht jetzt einen reduzierten Steuersatz haben. Was sowieso ein großes Thema ist, das ist bei euch bestimmt auch aufgekommen, die Thematik gerade mit dem One-Stop-Shop-Verfahren in Zusammenhang, welche Produkte haben welche Steuersätze in welchen Ländern. Ne? Also das hängt da auch so alles mit zusammen. Es gibt so ein Verzeichnis von der EU, wo bestimmte Produktgruppen aufgelistet sind und auch gesagt wird, in welchem Land welcher Steuersatz gültig ist. Aber das ist halt auch nicht zu 100% richtig, weil eben doch noch jedes Land bei bestimmten Thematiken eben ja nach seinem eigenen Befinden entscheidet. Ja, das ist so eine Thematik. Es gibt da verschiedene Dienstleister mittlerweile, die das anbieten. Die haben eben eine Datenbank und die kann man nutzen als Online-Händler und herausfinden, ob jetzt, weiß ich nicht, die Klamotten in England vielleicht mit 0% sind. Gut, die sind jetzt nicht mehr EU, aber trotzdem noch ähnliche Regelungen. Und in Frankreich vielleicht mit einem Regelsteuersatz und in, weiß ich nicht, Spanien vielleicht mit einem reduzierten Steuersatz. Damit kann man das checken als Online-Händler. Also vielleicht in dem Zusammenhang ist es für Online-Händler so ein bisschen wichtig zu wissen, dass da ab und zu was passiert.
Genau, wichtig auf jeden Fall auch, die Preise zu variieren dann dementsprechend, damit man letztendlich die Marge auch hat, die man, mit der man rechnet. Also letztendlich auch wirtschaftlich auf jeden Fall, dass es unternehmerisch passt und nicht einfach davon ausgehen, dass das Produkt in jedem Land gleich kostet.
Zum Abschluss jetzt nochmal eine Frage, die leider muss man ja sagen, geopolitisch gerade sogar ziemlich relevant ist. Es geht nämlich um Spenden. Wird ja gerade, also in Deutschland gibt es ja gerade riesige Aktionen und Spendenaktionen für ukrainische Geflüchtete und das ist ja auch alles gut und richtig so, aber wir sind in Deutschland und in Deutschland hängt da ja auch immer ein großer bürokratischer Apparat dahinter. Was müssen denn Händler gerade jetzt aktuell bedenken, wenn sie Retourenware, und davon haben sie ja leider auch genug, an gemeinnützige Organisationen spenden wollen? Was hat das steuerlich für Folgen? Weil ich war also so privat, wenn ich privat irgendwas spende, dann kann ich das ja bei der Steuer angeben und dann kriege ich das ja im Prinzip wieder zurück. Wie ist das denn jetzt im B2B-Bereich quasi?
Ja, also da ist auch wieder die Umsatzsteuer so ein Thema. Weil die dann auch für Aufregung sorgt. Und das ist aber auch keine Deutschlandregelung, sondern auch wieder, hallo EU-Recht.
Ja, selbstverständlich.
Natürlich. Wir bleiben beim roten Faden. Ja, also wenn man spendet, dann unterliegt diese Sachspende ebenfalls der Umsatzsteuer. Weil sonst funktioniert das Prinzip der Umsatzsteuer nicht in der EU. Also es ist ja so, habe ich vorhin schon mal gesagt, für einen Unternehmer ist das ein durchlaufender Posten. Das heißt, er kauft das Produkt ein. In der Eingangsrechnung ist Umsatzsteuer drauf. Die kann er sich beim Finanzamt zurückholen, die sogenannte Vorsteuer nennt man das. So, und wenn er es weiterverkauft, die Steuer daraus, die führt er dann ab. Das heißt, gesamt EU-technisch betrachtet ist das grundsätzlich so, zwischen Unternehmern Nullsummspiel. Der das am Ende trägt, ist der Endkunde. Wenn also jetzt der Unternehmer Ware einkauft, sich die Vorsteuer erstatten lässt vom Finanzamt und dann diese Ware spendet, dann fehlt dieser Teil, nämlich der die Umsatzsteuer trägt. Ja, und deswegen unterliegt diese Sachspende der Umsatzsteuer. Jetzt ist die Frage, na, welcher Preis gilt denn da? Ne? Also nicht der Einkaufspreis, weil in der Regel ist es retournierte Ware oder die Verpackung ist beschädigt oder es ist Ware, die vielleicht aus der Mode ist, solche Geschichten. Dann ist die Frage, wie bewertet man das? Welchen Preis muss ich denn da der Umsatzsteuer zugrunde legen? Und dann sagt man, okay, man muss jetzt sich ausdenken, den Wert, den diese Ware zum Zeitpunkt der Spende hat. Aber es darf nicht null sein, bitteschön. Weil dann funktioniert das System nicht. Also es darf kein symbolischer Wert sein und es darf nicht null sein, aber es kann natürlich sehr viel reduzierter sein als der Einkaufspreis. Das steckt dahinter. Und dann muss man eben, das ist der administrative Aufwand, man muss buchhalterisch das erfassen, man muss die Umsatzsteuer eben auch in der Umsatzsteuervoranmeldung angeben und abführen. Obwohl man sie ja von der Organisation nicht bekommt.
Okay.
Beim Koalitionsvertrag steht drin, dass da irgendwas sich ändern soll.
Bin gespannt. Ach so, na, 3 Jahre haben sie ja noch, warten wir mal ab.
Würde ich auch gerade sagen, 3 Jahre haben sie noch.
Genau. Ich bin jetzt auf jeden Fall um einiges schlauer als vor einer sehr guten halben Stunde. Ich weiß jetzt, was das One-Stop-Shop-Verfahren ist und ich weiß, wie das mit EU-Lagerländern sich zum One-Stop-Shop-Verfahren quasi verhält. Und ich weiß, dass ich meinen retournierten Fernseher nicht für 1 Euro spenden darf. Weil das wäre ein symbolischer Preis, richtig?
Ich vermute, dass er da ein bisschen mehr wert ist als 1 Euro, ja.
Das war unser Ausflug in das EU-Steuerrecht für Online-Händler. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Uns auch.
Nadja, Sarah, ich danke euch sehr.
Danke dir.
Danke dir.
Ich danke Finex, dass ihr diesen sehr kurzweiligen Podcast gesponsert habt. Und ich danke euch allen da draußen fürs Zuschauen und Zuhören. Und hoffentlich sehen wir uns einfach im Juni alle bei der Nexus, oder?
Auf jeden
Ja,
Fall. Wir freuen
auf
uns.
jeden Fall.
So machen wir das. Bis dahin. Ciao,
Ciao.
ciao.
Bis dann. Ciao, Christoph.